Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Frage, welche Sozialleistungen unser Staat künftig tragen sollte, beschäftigt einmal mehr die Politik. Konkret geht es um das Bürgergeld. Bayerns Ministerpräsident Söder hatte verlangt, diese Leistung für Geflüchtete aus der Ukraine vollständig abzuschaffen. Das Echo ist geteilt. Die Bundesregierung hatte für den Herbst Reformpläne angekündigt. Die Regelsätze beim Bürgergeld liegen für Alleinstehende derzeit bei 563 Euro im Monat. Paare erhalten 1.012 Euro und Kinder je nach Alter 357 bis 471 Euro monatlich. Hinzu kommen weitere Leistungen wie zum Beispiel für Wohn- und Heizkosten.
Anstehen für Hilfe vom Staat. Rund 5,5 Millionen Menschen bekommen derzeit Bürgergeld, weil sie keine Arbeit finden oder zu wenig verdienen und aufstocken müssen. Auch bedürftige Kinder und Jugendliche bekommen Bürgergeld und Geflüchtete aus der Ukraine. Die Forderung von CSU-Chef Söder, für Ukrainer solle es generell nur die niedrigeren Asylbewerberleistungen geben, klar zurückgewiesen von SPD-Chef Klingbeil, als Finanzminister gerade auf Antrittsbesuch in den USA.
Mancher Vorschlag, der jetzt in den letzten Tagen gemacht wurde, trägt, glaube ich, nicht dazu bei, dass wir in der Koalition gemeinsam vorankommen.
Aus dem Kanzleramt gelassene Töne.
Ich habe jetzt hier keine Missstimmung wahrgenommen, sondern das sind Debattenbeiträge. Wir haben Meinungen gehört und das werden wir zusammenführen. Daran habe ich überhaupt keinen Zweifel.
Verabredet ist in der Koalition lediglich, dass Neuankömmlinge aus der Ukraine nicht mehr Bürgergeld, sondern die geringeren Leistungen bekommen sollen. Entbrannt ist die Debatte, weil die Ausgaben 2024 einen Höchststand erreichten, 46,9 Milliarden Euro, rund 4 Milliarden mehr als im Vorjahr. 24,7 Milliarden Euro gingen an Deutsche, 22,2 Milliarden an Empfänger mit ausländischem Pass, davon 6,3 Milliarden Euro an Ukrainer. Gründe für den Anstieg? Deutlich höhere Regelsätze wegen der Inflation sowie höhere Wohn- und Energiekosten. Um die Zahl der Empfänger insgesamt zu reduzieren, will die Regierung das Bürgergeld zu einer Grundsicherung umbauen mit schärferen Regeln. Wer arbeiten kann, müsse schnellstmöglich in Arbeit vermittelt werden, steht im Koalitionsvertrag, gegebenenfalls durch Qualifizierung und eine bessere Gesundheitsförderung. Sanktionen sollen schneller, einfacher und unbürokratischer durchgesetzt werden. Mehr Härte helfe, so Arbeitsmarktexperten, allerdings nur wenig.
Dadurch kann man Menschen in Arbeit bringen, aber nicht in größerem Umfang. Die meisten Menschen wollen arbeiten. Und genau daran hängt es im Moment. Wir haben eine sehr schwierige konjunkturelle Lage.
Weiterbildung für Arbeitslose und eine bessere Vermittlung. Das sei am wichtigsten, um Menschen aus dem Bürgergeld in Arbeit zu bringen.
Um das Bürgergeld geht es auch gleich im Anschluss an diese Sendung bei Tagesschau 24, dem Nachrichtensender der ARD. Darin unter anderem ein Gespräch mit dem Armutsforscher Christoph Butterwecke. Zudem haben wir auf tagesschau.de die wichtigsten Fragen und Antworten der aktuellen Debatte zusammengefasst. Im Gazastreifen werden Lebensmittel aus der Luft abgeworfen, denn auf dem Landweg kommt nicht genug durch. Die Schuld daran gibt Israels Premier Netanyahu der Terrororganisation Hamas. Sie unterschlage Hilfslieferungen. Gestern kündigte Netanyahu an, noch härter gegen die Hamas vorzugehen. Doch davor warnen mehr als 500 ehemalige Regierungsbeamte. Die Geiseln der Hamas könne man nur durch Verhandlungen frei bekommen. Das fordern auch die Angehörigen.
Auch heute protestieren wieder Israelis im Land gegen die Regierung, die den Krieg in Gaza nicht beenden will. Israels Premier dagegen erwägt, den Krieg noch auszuweiten. Damit reagierte er auf die von der Hamas veröffentlichten Propagandavideos, die abgemagerte israelische Geiseln zeigen. Ich bin mehr denn je entschlossen, die Geiseln zu befreien, die Hamas zu zerstören und zu sichern, dass Gaza nie mehr eine Gefahr für Israel sein wird. Gestern hatte die Hamas erklärt, dass sie bereit sei, mit dem Roten Kreuz zusammenzuarbeiten, damit die Geiseln Nahrung und Medizin bekommen, wenn dauerhaft humanitäre Korridore für die gesamte Bevölkerung im Gazastreifen geöffnet und Luftangriffe während der Übergaben eingestellt werden. Seit gestern zirkuliert auf Social Media ein Video, in dem ehemalige ranghohe israelische Sicherheitsverantwortliche, darunter Ex-Militärchefs Mossad und Geheimdienstleiter, scharfe Kritik an der Fortsetzung des Krieges in Gaza äußern und ein Ende des Krieges fordern. Dieser Krieg begann als ein gerechter Krieg. Es war ein Verteidigungskrieg, aber nachdem wir alle militärischen Ziele erreicht hatten, die wir erreichen konnten, hört dieser Krieg auf, ein gerechter Krieg zu sein. Die Mehrheit der Israelis verlangt ein Ende des Krieges. Besonders die Angehörigen der Geiseln fürchten, dass bei einer Ausdehnung des Krieges auf die letzten verbliebenen Gebiete in Gaza, dort, wo man auch die Geiseln vermutet, auch ihre Liebsten getötet werden könnten.
Heute ist es 5 Jahre her, dass in der libanesischen Hauptstadt Beirut mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen sind. Im Hafen war ein Lagerhaus mit Ammoniumnitrat explodiert. Das ist ein Grundstoff für die Herstellung von Kunstdünger. Bis heute ist nicht geklärt, wer dafür verantwortlich war, dass so große Mengen im Hafen gelagert wurden. Durch die Explosion wurden mehr als 6000 Menschen verletzt und viele Gebäude zerstört. Der Wiederaufbau kommt nur schleppend voran, auch weil im Libanon Korruption sehr verbreitet ist.
Issam Atta spürt die Folgen der Explosion bis heute. 17 Stunden und 20 Minuten. So lange liegt er am 4. August 2020 in den Trümmern begraben, bis ihn der Zivilschutz aus dem Haus seiner Familie bergen kann. 8 Minuten nach der Explosion wachte ich auf und stellte fest, dass mein linkes Bein eingeklemmt war. Die Hafenexplosion, ein kollektives Trauma mit mehr als 200 Toten. Sein Bruder Abdo Atta stirbt. Er wurde 39 Jahre alt. Issam kann nicht mehr arbeiten. Vom Staat hat er kein Geld erhalten. Der Libanon, schon vor der Explosion bankrott, steckt bis heute in einer tiefen Wirtschaftskrise. Erstmals besteht Hoffnung einer Aufarbeitung. Teile des Hafens, damals kontrolliert von der pro-iranischen Hisbollah, damals stärkste militärische Macht, ist sie durch den Krieg mit Israel massiv geschwächt. Doch laut Experten halten sie weiter Parallelstrukturen im politischen System. Es gibt etwas, das als Deep State bezeichnet wird. Der Deep State ist ein anderer Ort. Dort werden die Ermittlungen blockiert. Seit Januar hat der Libanon eine neue Regierung unter Ministerpräsident Nawaf Salam. Gestern besucht er einen Gedenkort am Hafen. Es ist das erste Mal, dass überhaupt ein hochrangiger Politiker in der Nähe des Unglücksortes spricht. Es ist nun in der Hand der Justiz und wir werden alles tun, was die Justiz von uns verlangt. Der Libanon steht vor großen politischen Herausforderungen, allen voran die Entwaffnung der Hisbollah. An diese Bedingung haben der Westen, aber auch die arabischen Golfstaaten, ihre finanzielle Unterstützung geknüpft.
In Brasilien spaltet der Zollkonflikt mit den USA zunehmend die Gesellschaft. Tausende gingen jetzt auf die Straßen, um US-Präsident Trump für seine hohen Strafzölle zu danken. Es handelt sich um Anhänger des Ex-Präsidenten Bolsonaro. Trump hatte die höheren Importzölle von 50% auf Waren aus Brasilien unter anderem mit einem Prozess gegen Bolsonaro begründet. Dem rechtsgerichteten Politiker wird ein Putschversuch gegen seinen Amtsnachfolger Lula vorgeworfen.
Sei stark, Kapitän, rufen Sie in Sao Paulo, Rio oder Brasilia. In mehr als 20 Großstädten protestieren mehrere 10.000 Bolsonaro-Anhänger, so viele wie lange nicht mehr. Sie fühlen Rückenwind aus den USA. Der Sohn des Ex-Präsidenten greift zum Mikrofon. Jair Bolsonaro selbst muss zu Hause bleiben. Danke, Amerika, dass du uns hilfst, unsere Demokratie zu retten. Der Zorn richtet sich gegen Verfassungsrichter Alexandre de Moraes. Das Gericht führt einen Strafprozess gegen den Ex-Präsidenten wegen eines mutmaßlichen Putschversuches. Dazu gehört, dass Bolsonaro wie einst Trump seine Wahlniederlage nicht anerkennt. Davon angestachelt stürmten seine Anhänger Anfang 2023 Parlament, Regierungspalast und das Verfassungsgericht. Bolsonaro droht 40 Jahre Haft. Er muss bereits eine elektronische Fußfessel tragen. US-Präsident Trump greift vergangene Woche direkt in den brasilianischen Rechtsstaat ein, als er Sanktionen gegen Richter de Moraes verfügt, die eigentlich für Terroristen gedacht sind. Es ist der schwierigste Moment im Dialog zwischen Brasilien und den Vereinigten Staaten. Der heikelste Moment aufgrund dieses absolut unzulässigen Versuchs der Einmischung von außen. Die Anhänger Bolsonaros begrüßen die politische Einmischung in die inneren Angelegenheiten ihres Landes. Auch dass Trump ab Donnerstag Strafzölle in Höhe von 50% gegen Brasilien verhängen will, um Bolsonaro zu unterstützen.
Im deutschen Maschinenbau bleibt die Lage angespannt. Zwar ist die Nachfrage aus den Euro-Ländern stark, Aufträge von außerhalb der Eurozone sind aber eingebrochen. Das berichtet der Branchenverband VDMA. Auch hier spielen die US-Zölle eine wichtige Rolle. Die konkreten Folgen des nun vorgesehenen Zollsatzes von 15% bei Exporten in die USA ließen sich aber noch nicht abschätzen.
Alles im Lot beim Maschinenbauer Vipotec in Kaiserslautern. Die Firma produziert hochspezialisierte Anlagen, etwa zur Lebensmittelkontrolle. Hier laufen die Geschäfte gut. Die Vereinigten Staaten sind der wichtigste Markt, aber die Zollvereinbarung zwischen der EU und den USA macht der Firma Sorgen, denn es wird teurer.
Vorher hatten wir eine Situation, dass wir schon Zölle bezahlt haben, 2,5%. Jetzt sind wir bei 15. Das ist eine enorme Preissteigerung. Und Preissteigerungen sind für ein Investitionsklima immer schädlich.
Die Branche machte im ersten Halbjahr nur einen mageren Gewinn von 1%. Und das nach zwei schlechten Jahren.
23, 24 waren Minusjahre. Wir sehen jetzt eine Bodenbildung mit einem kleinen Plus im Auftragseingang. Bei weiterhin großer Unsicherheit, aber Hoffnung macht vor allem der Euroraum.
Denn hier legten die deutschen Exporte zuletzt deutlich zu. Für den Branchenverband ein Zeichen für mangelndes Vertrauen in den US-Markt. Zudem sei vieles an der Zollvereinbarung noch unklar. Ähnlich sieht das der Maschinenbauer aus Kaiserslautern.
Die traditionellen Absatzmärkte wie jetzt USA, und deswegen trifft das uns mit den Zöllen so stark, die Sicherheit ist weg.
Daher schaut sich die Firma nach neuen Geschäftspartnern um, etwa in Südostasien oder in Australien.
Ob im Büro oder vor dem Fernseher, die Mehrheit der Deutschen bewegt sich zu wenig und verbringt zu viel Zeit im Sitzen. Das hat eine Umfrage der Deutschen Krankenversicherung in Zusammenarbeit mit der Sporthochschule Köln und der Universität Würzburg ergeben. Danach erfüllen nur etwa 2% der Bevölkerung die Bedingungen für einen gesunden Lebensstil.
Hauptbeschäftigung sitzen. Mehr als 10 Stunden sind es täglich, so das Ergebnis des aktuellen DKV-Reports. 80 Minuten in Auto, Bus oder Bahn, mehr als 200 Minuten bei der Arbeit. Und zu Hause wird es nicht besser. 154 Minuten vor dem Fernseher, 93 vor dem Computer und 82 Minuten in der übrigen Freizeit.
Wir haben nicht mehr diese große körperliche Aktivität, die von A nach B uns bringt. Ganz im Gegenteil, sogar alles ist automatisiert, alles ist digitalisiert. Und das führt einfach dazu, wenn ich nicht aktiv dagegen vorgehe, dann sitze ich einfach zu lange.
Nur die wenigsten Vielsitzer schaffen den Ausgleich durch Bewegung und Sport.
Also so 2 bis 3 Mal in der Woche mal eine Runde joggen gehen, reicht nicht aus. Also lange Sitzzeiten von mindestens 8 Stunden brauchen, 60 Minuten intensive körperliche Aktivität, die merke ich daran, dass Herz- und Kreislaufsystem richtig in Wallung kommt. Nur dann sind die negativen Auswirkungen des Sitzens dann endlich weg.
Nur 2% der deutschen Bevölkerung leben rundum gesund, so die Studie. Heißt, bewegen sich, ernähren sich gesund, rauchen und trinken nicht und gleichen den Alltagsstress aus. Mit Folgen.
Wir sehen eine ständige Zunahme von den sogenannten Volkskrankheiten und damit verbunden natürlich auch mit einer Zunahme von Kosten.
Am Wissen, was gesund ist, mangelt es nicht, an guten Vorsätzen auch nicht. Nur die Umsetzung, die fällt schwer.
Dieser Kreis um die Sonne war heute über der Ostseeinsel Fehmarn zu sehen. Das Phänomen heißt Halo und entsteht, wenn Licht gebrochen und gespiegelt wird durch Eiskristalle, die in tausenden Metern Höhe in der Atmosphäre schweben. Ja, und damit zu unserer Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 5. August.
Ausläufer des Sturmtiefs, das von Schottland nach Norwegen zieht, sorgen dafür, dass sich in der Nacht Regen über den Nordwesten und Norden bis in die Mitte verlagert. Am Tag regnet es quer über die Mitte, zunächst teilweise kräftig. Am Nachmittag ziehen die Regenschauer und Gewitter Richtung Alpen, auch Richtung Küsten einzelne Schauer und Gewitter. In der kommenden Nacht Temperaturen zwischen 19 und 10 Grad, am Tag 18 Grad im Sauerland, 28 Grad im äußersten Süden. Das Wetter ändert sich. Schon am Mittwoch häufig Sonne, im Norden dagegen dichtere Wolken, lebhafter Wind, an den Küsten ein paar Schauer. Am Donnerstag und am Freitag ist es in der Südhälfte oft sonnig, in der Nordhälfte Sonne, Wolken und meist trocken. Freitag bis 34 Grad.
In den Tagesthemen heute schon um 21.45 Uhr fragt Helge Fuest, Kanzleramtsminister Frei, wie die schwarz-rote Koalition das Bürgergeld reformieren will. Außerdem berichten wir über den Kampf gegen die Drogenbanden in Südfrankreich. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.